Moin Leute, leider gab es zwischendurch technische Probleme, weswegen wir die Folge in zwei Teilen aufnehmen mussten. Wenn ihr also einen eindeutigen Cut hört, das muss so. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema dabei, und zwar, wie wird man eigentlich Partner einer internationalen Wirtschaftskanzlei? Als Gast ist heute Tobias Neufeld bei mir. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Arkis. Er war zuvor Partner bei Taylor Wessing und Partner bei Allen & Overy. Also viel Erfahrung im Bereich Partner in der Rechtsanwaltskanzlei sein. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Neufeld.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich würde sagen, wir fangen direkt einmal ganz am Anfang an Ihrer Laufbahn. Und zwar, wo haben Sie eigentlich Ihr Studium begonnen? Und wie lief das so? Was für Praktika haben Sie da gemacht? Und welchen Schwerpunkt haben Sie belegt? Also wie hat Ihre Karriere angefangen?
Ja, berichte ich gerne drüber. Eine Einschränkung muss ich wahrscheinlich machen. Ich habe angefangen zu studieren Mitte der 90er Jahre. Das ist deswegen eine wertvolle Information, weil natürlich ein Karriereweg damals anders gestaltbar ist, als es heute der Fall war. Und ich will gar nicht sagen, ob es schwieriger oder leichter ist. Es ist jedenfalls zum einen ein anderes Informationsangebot heute da für die Studierenden und natürlich auch eine Verfügbarkeit dieser Informationen eben online, eine Gestaltung des eigenen Lebenslaufs durch Online-Kurse etc. Das gab es damals in der Form nicht. Es gab gerade die Einführung von E-Mail und die zweite Erkenntnisquelle, wo man denn studierte, waren dann die Rankings, die sich gerade so entwickelten in den typischen Illustrierten Stern, Focus und Co. Ja, darauf beschränkte sich das. Dann war es schon ganz gut, wenn man noch ein bisschen familiäres Netzwerk hatte oder einen Mentor, was damals auch nicht üblich war. Wahrscheinlich gab es das Wort in der Form gar nicht. In der Benutzung. Also das ist sicherlich die Einschränkung, die ich machen muss, zum einen. Und zum anderen sind natürlich heute andere Marktverhältnisse da. Ja? Wenn man in den 90ern angefangen hat, dann ist man so richtig zielsicher in die erste große Wirtschaftskrise .com reingestartet mit dem Berufseinstieg. Ja? Damals gab es natürlich auch noch die Verzögerung durch Wehrdienst, Zivildienst. Danach hatten wir Lehman und mittlerweile ist der Markt ja jedenfalls, was die Juristinnen und Juristen betrifft, ein absoluter Bewerbermarkt, was auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Stellen und die Vorbereitung von Lebensläufen eine gewisse Aussage trifft. Auch da die richtig guten Stellen werden immer hohe Voraussetzungen verlangen. Es ist aber deutlich einfacher, auch schon in der Ausbildung einen guten Praktikumsplatz oder einen Referendarsplatz zu bekommen, als das damals möglich war. Ja, das vielleicht nur so als Einschränkung. Ja, wo habe ich angefangen zu studieren? In Münster, meiner Alma Mater, der WWU, was schlichtweg auch damals noch vor ZVS-Zeiten ein bisschen ein Zufall war. Ich hatte mich, da ich mich in der Schule schon immer für Sprachen interessiert hatte, für die Universitäten interessiert, wo ein zusätzliches Fremdsprachenprogramm existierte. Damals hießen die fachspezifische Fremdsprachenausbildung, also Trier war darunter. Münster hatte gerade mit sowas begonnen und damals war immer ein Highlight die Uni in Bayreuth, weil es zusätzlich dieses wirtschaftswissenschaftliche Zertifikatsstudium dort gab. Ja, das war so damals, also wer so ein bisschen mit Wirtschaft machen wollte, ging nach Bayreuth. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass viele Universitäten es mittlerweile geschafft haben, Schwerpunkte oder Nebenstudiengänge oder Zertifikatsstudiengänge zu etablieren, wo man eben sehr, sehr organisiert zusätzlich zum normalen Studium Dinge erlernen kann. Warum das notwendig ist, können wir später nochmal drüber sprechen. Ich halte es für dringend notwendig. Und dann kam aus Münster eine Nachricht, und zwar der Brief als erstes. Und dann bin ich mal hingefahren, fand es niedlich und dann da tatsächlich hängen geblieben. Und ich habe aus reiner Romantik auch noch jahrzehntelang da mir eine Wohnung gehalten, immer mal wieder dazu zurückgefahren. Ja.
Okay, und das war jetzt der Beginn des Studiums. Wie war das dann mit Praktika? Sie sagten gerade eben schon, ja, Praktika war damals ein bisschen schwieriger. Waren die damals schon Teil des Studiums und ja, wie lief das dann ab?
Ja, es war Teil des Studiums, also es gab auch schon im Studium Pflichtpraktika und ich habe versucht, mir zu Beginn des Studiums tatsächlich einen Plan zu machen. Und vielleicht kann ich dazu sagen, in Münster hatte einen ganz normalen Studienplan, der ist ja dadurch, dass wir Juristen sind, universitär nicht so leicht zu beeinflussen, weil die universitäre Abschlussprüfung gleichzeitig eine staatliche Eingangsprüfung, nämlich fürs Referendariat ist. Und wir bilden ja immer noch den Volljuristen aus, der dann Richter werden kann und am besten soll. Das diktiert natürlich den Studienplan. Ja. Und in Münster war das nicht anders mit dem Plan. Da habe ich mich also hingesetzt. Ich habe dieses Sprachenthema von Anfang an verfolgt und habe mich für Wirtschaftsthemen interessiert, weshalb ich früh, und das passt zur Universität Münster, die immer dort eine Forschungsstelle für Versicherungsrecht hatten, bin in diesen Bereich reingegangen, auch ein Zertifikatsstudium damals, und habe dann schlichtweg den Dozenten, das war der Leiter der Rechtsabteilung bei der Kontinentalen in Dortmund, angesprochen, ob ich ein Praktikum machen könnte. Und so hatte ich mein erstes Rechtsabteilungsanwaltspraktikum quasi erledigt. Der Rest war dann bei Behörden, und da mir aus dem familiären Umfeld der Polizeidienst recht nahe war, habe ich dann tatsächlich bei der Polizei ein Praktikum gemacht, was eher spannend war für das, was man da so gesehen hat, weniger jetzt die eigentliche juristische Arbeit dort.
Ja gut, ich habe mein Praktikum beim Zollkriminalamt gemacht und das war auch einfach dann interessant, bei einem Einsatz im Lagezentrum dabei zu sein. Also das war jetzt wenig der juristische Hintergrund dabei, aber es ist auch mal
Man muss
interessant.
auch mal sehen, es ist ja durchaus möglich, dass man Staatsanwalt wird und dann tatsächlich so diese Kette von Befehl und Gehorsam und Polizei als Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft, das mal in Action zu sehen, fand ich schon sehr interessant. Jetzt nicht nur, weil man irgendwie dann mal zur Brandstiftung gerufen wurde oder Diebstählen etc. da im Streifenwagen mitfuhr. Das System mal kennenzulernen, wie
Ja.
quasi in der Exekutive Jura funktioniert, das fand ich schon interessant.
Absolut. Ich meine, das ja, fand ich bei mir zum Beispiel im Praktikum auch. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Auch erstmal Verwaltung, beziehungsweise ja, da insofern Exekutive auch ein bisschen mal kennenzulernen. Wie sieht's aus? Gab es damals einen Schwerpunkt? Ich bin mir gerade nicht sicher. 6 Wochenarbeit oder sowas gab es damals, oder?
Doch, doch, das gab es jetzt. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich es nicht korrekt wiedergebe, aber ich kann mich an sowas wie Schwerpunkte erinnern. Ja, damals war natürlich in Teilen schon taktisches Vorgehen angesagt. Das ist ja heute genauso. Ich habe in der letzten Woche mit einem Lehrstuhlinhaber einer Universität länger gesprochen und er berichtet von den Schwerpunkten genau das. Und die Universitäten versuchen es auch ein bisschen abzubilden, indem man Schwerpunkte kombiniert, mehr Auswahl gibt. Da versuchen natürlich viele, den Schwerpunkt zu nehmen, der eine Reputation hat, eine gute Note auszuwerfen. Kann ich total nachvollziehen. Würde ich deswegen Kriminologie gemacht haben, und die hatten jedenfalls den Ruf, immer solche Noten auszuwerfen, das auch nicht, weil ich schon einen Lebenslauf haben wollte, der mich ein Stück weit auf das vorbereitet, was ich später machen will, zum einen, und zum anderen aber, dass ich tatsächlich auch die Rechtsmaterie kennenlerne, für die ich mich interessiere. Denn nur weil Arbeitsrecht draufsteht, muss ja nicht heißen, dass es mir auch tatsächlich in der Arbeit gefällt. Und ich habe tatsächlich neben den internationalen Themen, ich hatte IPR dann als Schwerpunkt im Examen. Habe ich tatsächlich im Arbeitsrecht eine große Arbeit geschrieben, habe im internationalen Vertragsrecht noch einen Seminarschein gemacht, mir also recht viele Dinge angeguckt. Ich fand im Übrigen ohnehin diese Seminare deutlich hilfreicher als Klausurarbeiten, weil man dann mal konzentrierter und in einer Gruppe an Dingen arbeiten konnte. Und häufig waren eben auch externe Anwälte, Unternehmensjuristen oder Richter dabei, sodass man diesen praktischen Einblick deutlich besser bekam, als wenn man da nur die Klausuren runtergebimst hätte.
Absolut. Also ich meine, mir hat auch meine Seminararbeit sehr viel Spaß gemacht, meine Probeseminararbeit auch. Also einfach, weil es viel interessanter ist, mal erstmal selbst ein bisschen wissenschaftlicher zu arbeiten, fand ich. Und natürlich auch diese, ja, nicht Kernbereich, sondern Wahlbereichsthemen, die jetzt im
Ja.
Schwerpunkt sind. Das ist einfach dann, ich habe meinen Schwerpunkt zum Beispiel pur nach Interesse gewählt und weil mein Interesse sehr groß war, lief der auch ganz gut. Und ja.
Ich glaube, dass das auch heutzutage noch etwas ist, was funktioniert. Also Plan, damit es zu was führt, versus Interessenlage. Jedenfalls bei der aktuellen Marktlage fällt es nicht wirklich ins Gewicht, ob man jetzt, wenn man später Arbeitsrechtler werden möchte, im Studium schon Arbeitsrecht gemacht hat. Ja? Also uns freut das natürlich, wenn einer kommt und das Universum mit dem wir dann arbeiten, schon kennt und die großen Sterne. Wenn aber einer kommt und sagt, ich interessiere mich grundsätzlich für Sterne und weiß noch nichts, erfüllt aber sonst alle Voraussetzungen, dann ist das in der heutigen Lage genauso und man wäre ja schlecht beraten als Arbeitgeber, wenn man dann solchen Kollegen nicht die Chance gibt. Also man kann, glaube ich, heute nicht mehr darauf bauen, dass einem die Universitäten oder auch die Gerichte im Referendariat Kandidaten auswerfen, die jetzt gerade für die Stelle, die man besetzen will, sei es jetzt bei uns Arbeitsrecht oder im Datenschutz oder in der Compliance, auch die Leute auswerfen. Das, glaube ich, wäre Träumerei auf Arbeitgeberseite.
Ja, man kriegt leider nicht den perfekt gedruckten Studi, der aus dem Studium kommt und sagt, hey, genau da, das will ich jetzt machen, das habe ich schon vorher die ganze Zeit gemacht. Ich
Das
meine,
eröffnet aber auch, und das wäre, glaube ich, mein deutlicher Aufruf, wenn ich das so sagen kann, das eröffnet eben den Future Lawyers, also denjenigen, die dann künftig Juristen, ich sag's mal breit, nicht nur Anwälte werden sollen, aber auch die Möglichkeit, das zu tun, was jetzt so Vorzeige-Unis wie die Bucerius Law School oder andere schon tun, nämlich sich einfach sehr, sehr viel anzuschauen, ja, so ein echtes Studium Generale zu machen, in die BWL zu schauen. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Entwicklung, die des Legal Techs und das in diesem Rechtsmarkt, der bisher stark von Anwälten natürlich besetzt war und auch geschützt war, an allen Ecken und Enden neue Spieler dazukommen. Und das ist natürlich mega spannend für jetzt junge Juristinnen und Juristen zu sagen, ich gehe mal zu so einem Legal Techer, ja, geblitz.de oder Flightright oder ähnliches. Oder ich gehe mal in ein Unternehmen, da aber nicht in die Rechtsabteilung, sondern schaue mir an, wie arbeitet denn eigentlich da die IT-Abteilung, ja. Oder wenn es ein großes Unternehmen ist, das ein digitales Vertragsmanagement hat, ich gucke mir sowas mal an. Also da würde ich immer jemanden vorziehen, der sich diese Dinge angeschaut hat. Und der ansonsten aber die Voraussetzungen erfüllt, versus jemand, der jetzt quasi nur aufs Arbeitsrecht gesetzt hat.
Verstehe ich. Jetzt noch eine Frage bezüglich Studium. Sie haben ja erstmal gesagt, dass Sie schon so ein bisschen wussten, so IPR, Arbeitsrecht interessiert mich. Wann wussten Sie, wohin es nach dem Studium gehen soll? Und haben Sie Ihr Studium schon daran angepasst? Also wann haben Sie gesagt, okay, ich möchte die Anwaltsschiene gehen, ich möchte nicht Verwaltung oder Unternehmensjurist oder Richter werden?
Auch eine super Frage. Und wenn man jetzt so aus Rückblendenromantik das beantwortet, dann neigt man schnell dazu zu sagen, war schon immer klar, dass ich Anwalt werden wollte und habe quasi ab dem zweiten Semester nichts anderes gemacht, als das unter diese Fahne zu stellen. Das war aber nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das recht offen betrieben. Das Netzwerk, was ich von zu Hause hatte, ging in alle Richtungen, also sowohl Justiz als auch Behörde, sagte ich ja eben schon, Polizei, als auch Anwälte. Und alles, was ich mir angeschaut hatte, fand ich grundsätzlich interessant, was ich nicht fürs Studium aussagen kann. Ich fand es furchtbar langweilig, nicht weil es mich intellektuell nicht gefordert hätte, ganz im Gegenteil, ja, das ist eine ganz andere Art zu arbeiten, wenn man dann aus der Schule kommt. Aber ich fand die aufgrund des Lehrplans und aufgrund der Tatsache, dass wir Richtung Volljurist, Richter an den Universitäten ausbilden und dann das Studium und die Ausbildung nicht zu dem Examen passt, was man da ableistet und man sich ein Repetitorium eben dazu leisten muss, das passte für mich nicht so richtig zusammen. Vielleicht habe ich auch Pech gehabt, ich hatte zwar sehr gute Professoren, aber wenn man da in der Vorlesung sitzt, sich das erarbeitet und dann feststellt, für Staatsexamen musste dann nochmal bei Altmann und Co. die
Nochmal bei
Fälle
Null anfangen.
stimmen. Ja, also nicht bei Null, aber zumindest,
Ja.
ja, und damals war die Unis, die hatten damals ja diese Uni-Reps oder wie sie alle heißen heutzutage oder AGs, das gab es damals in der Form noch nicht. Das heißt, man hatte gar nicht die Chance, das an der Uni selbst zu prüfen. Und das fand ich eine frustrierende Situation. Ganz anders im Referendariat, da hat sich das sehr gedreht, weil man natürlich ab Tag 1 einen praktischen Anwendungsfall für das bekommt, was man macht. Ja, man hat die AG, gleichzeitig die Station und dann ist man bei Gericht, bei der Behörde. Kommen wir ja vielleicht gleich nochmal dazu. Das fand ich deutlich interessanter. Will also sagen, ich hab mein Studium dann nicht ausgelegt auf, ich will Anwalt in der internationalen Großkanzlei werden. Ich hatte das große Glück, dass ich recht viele Stationen mir angeschaut habe, also von Polizei über Versicherung, über Unternehmen, was ich auch von einem Versicherer nochmal unterscheiden würde, bis hin zu Anwalt, und zwar kleiner Anwalt in Essen, ja, ein Anwalt gefühlt, 8 Sekretärinnen, Schriftsatzarbeit, Standardarbeit am Gericht, versus, und das war ein Pflichtpraktikum, was ich hatte in dieser internationalen Sprachausbildung, man musste, ich meine, 3 Wochen im englischsprachigen Ausland verbringen. Ich hatte FFA englisches Recht gewählt. Und das habe ich bei einer 100-Mann-Kanzlei in Chelmsford in Essex gemacht und habe damals zum ersten Mal sowas wie Großkanzlei kennengelernt. Es gab die Fusionitis, die wir hinterher erlebt haben, ja, dass das eben Freshfields, Clifford und Co. alle nach Deutschland kamen, fusionierten und heute selbstständige Mitspieler in diesem Markt sind. Das gab es damals noch nicht. Und das war so für mich das Erste, dass man mal sah, Mensch, wie läuft das denn in so einem 100, 150-Mann-Laden mit mehreren Büros, die nur Wirtschaftsrecht machen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Und deswegen sagte ich ja, also man sollte an Praktika das mitnehmen, was man irgendwie gestalten kann. Und wenn es im Ausland möglich ist, umso besser. Mhm.
Also das heißt, quasi durch das Praktikum, durch das Kennenlernen von so einer größeren Kanzlei schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen, oder wie kann man sich
absolut, das vorstellen? Absolut. Jetzt muss man dazu sagen, das war natürlich dann auch so ein typisches Bild, wie man es aus Deutschland gar nicht kennt. Ja, also vor den Gerichten, Wigs and Gowns, die Barrister mit ihren Perücken, alles sehr, sehr tragend, was man heute vielleicht so aus der einen oder anderen Serie kennt. Und da dachte ich schon, hey, das könnte dir irgendwie insgesamt gefallen. Das System hat was, du verstehst was, hab mich nebenbei so ein bisschen schon mal eingelesen ins englische Recht. Zu den Zeiten war aber noch nicht klar, dass ich später auch englischer Anwalt werden würde. Das war einfach nur eine Interessenlage. Ich konnte aber schon sagen, dass von all den juristischen Berufen mir wahrscheinlich das Unternehmerische, das Anwaltlichen deutlich besser liegt als jetzt Behörde oder Gericht.
Okay, dann daran anknüpfend auch eigentlich schon, wie waren dann Ihre Stationen im Referendariat? Also was haben Sie da gemacht, wohin ging es für Sie? Und haben Sie die auch quasi schon zielführend gewählt, im Sinne von dann auch im Referendariat bei einer größeren Wirtschaftskanzlei eine Station gemacht, oder wie sah das aus?
Absolut. Ich wollte mir unbedingt nach dem ersten Staatsexamen, dann kann man sich ja die Frage stellen, geht man mal ins Ausland eine längere Zeit oder macht man eine Dissertation? Ich hatte so dieses Studienerlebnis hinreichend frustriert, dass ich dachte, du musst dir jetzt mal was Praktisches anschauen, und habe dann tatsächlich mich per Zufall auf eine sehr pfiffige Stellenanzeige für Anwälte beworben, die damals in so einer juristischen Zeitschrift kam, nämlich als die Kanzlei Ashurst Morris Crisp, hießen sie damals noch, nach Deutschland kam. Und da schrieben die, wir suchen Leute, die britischen Humor haben, die es irgendwie nett haben wollen und trotzdem sehr, sehr spannend arbeiten in einer internationalen Großkanzlei. Und da habe ich dann hingeschrieben und gesagt, ich bin zwar weder Anwalt noch Referendar, aber gerade mit dem Studium fertig, 3 Worte Englisch kriege ich auch zusammen, habt ihr Interesse, dass ich bei euch ein Praktikum mache. Und dann hatten die mich eingeladen, kam an so einem Freitag dahin, dann saßen da zwei, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Herren im besten Alter, also Mitte 40, in Norweger Pullis, der eine hatte noch nicht mal Schuhe an. Und wir haben dann das Interview gemacht, und es, also ein Engländer, ein Deutscher, der das Büro leitete, und daraus wurde ein Praktikum, und das waren sicherlich so die spannendsten 6, 8 Wochen für mich, und auch da wieder spielt natürlich der Zeitfaktor eine Rolle, kleines Büro einer Kanzlei, die trotzdem schon dieses internationale Transaktionsgeschäft macht, da wurden halt alle Hände an jeder Stelle gebraucht, ja. Und man war selbst als Praktikant, wenn man sich ein bisschen bewiesen hat mit Sprachkenntnis, wirtschaftlichem Verständnis und natürlich der Juristerei, war man schnell in Due Diligences und solchen Themen dabei. Das war damals alles noch physisch und nicht virtuell. Und das hat mich absolut abgeholt. Das war spannend, das war international. Wir sind nach London geflogen worden zu Slaughter und May, so einer der englischen Traditionskanzleien, haben dann bei denen Due Diligence gemacht und dazwischen dann so ein kleiner Studi aus Münster, der noch nicht mal so einen Hacken-Porsche hatte, haben wir mich im Kaufhof, habe das Ding gekauft, dass ich dann überhaupt meine Klamotten irgendwie unterwerfen konnte. Ja, das war so ein bisschen die Zeit des Aufbruchs für dieses Großkanzleigeschäft. Und das hat mich tatsächlich so abgeholt. Bin dann mit dieser Kanzlei auch das ganze Referendariat in Verbindung geblieben. Immer mal wieder kleinere Aufgaben so als BizMid in Nebentätigkeit übernommen. Und das war dann die Kanzlei, die ich auch für die erste Möglichkeit, die im Referendariat für Ausland damals in Frage kam. Das war die Wahlstation, habe ich auch direkt angefragt. Also es war für mich sehr klar, dass ich das so verbinden würde. Muss man auch dazu sagen, damals gab es nicht so viele Optionen, im Ausland was zu machen. Hier und da schon für die Verwaltungsstation, dass man irgendwie zu UNO ging oder auf europäischer Ebene in die Institutionen. Fairerweise waren die Praktika da aber auch sehr begehrt, respektive die Stationen, sodass die nicht so viele Leute aufgenommen haben. Aber also da war mir schon klar, ich will dieses Anwaltliche weiter befördern. Ich schaue mir das an. Richter hatte ich eigentlich nach der Zivilstation für mich ausgeschlossen. Strafrecht fand ich hingegen sehr spannend. Das mag wiederum mit diesem familiären Polizeihintergrund zu tun haben. Mir war aber auch schnell klar, dass das für jemanden, der international arbeiten möchte, mit einer gewissen Infrastruktur und Geschwindigkeit und Dynamik, auch nicht der richtige Ort ist, zumal da ja auch Befehl und Gehorsam ein großes Thema ist, also Ober schlägt unter, und nicht die vernünftigste Lösung zwingend die ist, die man da umsetzt. Ich war in einer Gemeindeverwaltung, in einer kleinen Gemeinde im Münsterland für die Verwaltungsstation. Da musste ich zwar jeden Tag hin, fand es aber irre spannend, weil ich sowas wie das Rechtsamt da war. Die waren klein, die hatten also keine hauptamtlichen Juristen. Und da habe ich dann von Anschlussbescheiden, Zinsstreitigkeiten mit der Bezirksregierung, Ordnungsamt. Damals gab es die gefährliche Hundeverordnung. Ab und zu haben wir mal einen Kampfhund verfolgt. Also so wirklich on the ground. Und wenn man sich darauf einließ und auch mit den Leuten richtig connectete, war das spannend mit allem drum und dran. Ja, morgens irgendwie kurz nach 9 NATO-Pause, Kaffee und Croissants. Dann musste man eben nur 20 Pfennig dann in die Kasse. Wenn man das so mitnahm, war das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil halt die Selbstwirksamkeit so unwahrscheinlich hoch ist. Ja, man konnte echt was erreichen, wenn man gemacht hat. Ich wusste aber auch, jetzt auf Dauer will ich nicht in der Station sein. Und dann bin ich in der Anwaltsstation bei Clifford Chance angefangen, weil ich Großkanzlei wollte. Das war damals auch vielleicht ein Stück weit so ein Zeitgeist. Ja, die kamen dann und hatten tolle Broschüren. Das kannte man ja in der Prä-Großkanzlei-Ära gar nicht in der Form. Ich hatte mich interessanterweise auch bei Clifford Chance beworben. Die saßen damals hier in Düsseldorf im Versicherungsturm. Und als ich dann die Station antrat, war es nicht mehr Clifford Chance, sondern Clifford Chance Pünder, also in der Zwischenzeit die Fusion, ein ganz anderes Gebäude an der Sizilienallee, und bin dann da angetreten. Und das ist im Übrigen auch nur colorandi causa, meine Verbindung zu Arkis, weil die Andrea Panzer, unsere Managing Partnerin bei Arkis, damals dort schon Associate war. Und weil aus ähnlichen Örtchen im Sauerland kommen, ich würde sagen, Hagen gehört nicht zum Sauerland, haben wir uns da angefreundet und seitdem auch immer die Verbindung gehalten. Aber das war tatsächlich dann klassische Anwaltsstation in einer internationalen Großkanzlei und von dort dann in die Wahlstation nach London zu Ashurst, Morris Crisp, ich glaube mittlerweile hießen sogar Ashurst. Und da war mir dann auch klar, dass ich die Kenntnisse im englischen Recht, die ich dort gewonnen habe. Ich war Teil des Arbeitsrechtsteams, konnte also Arbeitsrecht machen, konnte ein bisschen meine Arbeitsrechtskenntnisse aus dem Studium und Referendariat einbringen und konnte eben international arbeiten. Und dann war mir klar, und diese Möglichkeit gab es dann damals, auch recht zügig englischer Anwalt zu werden. Also Solicitor, wie man so schön sagt.
Okay, also das heißt, da ging es dann mit großen Schritten auf die Anwaltskarriere zu. Nach dem Studium sind Sie dann ja wo eingestiegen als erstes?
Ich bin tatsächlich von Ashurst London, habe ich nur den Ort gewechselt, Rest blieb gleich, und bin nach Frankfurt gegangen. Das war damals das einzige Büro, was Ashurst hatte. Frankfurt war jetzt nicht meine erste Wahl, aber damals war halt noch nicht jede der Großkanzleien in allen deutschen Standorten. Und es gab ja auch noch das Prinzip, dass man sagt, komm, du kannst trotzdem da bleiben, wo du bist, gehst in so ein Hub rein und wir arbeiten digital. Das ist ja etwas, was zu der Zeit noch nicht war. Aber auf der anderen Seite hat mich das und die Station, die ich danach hatte, tatsächlich auch in viele, viele Städte geführt, habe in vielen Städten sehr, sehr nette Leute kennengelernt und habe natürlich dann heute immer noch ein Netzwerk, also habe das eigentlich sehr positiv aufgenommen, wenn auch zu der Zeit, und das ist ganz interessant, weil das eine Tendenz ist, die ich heute bei den jungen Bewerberinnen und Bewerbern sehe, örtliche Flexibilität steht nicht an Nummer eins. Und ich kann das auch total verstehen, wenn Leute sagen, mein soziales Netzwerk ist jetzt in Düsseldorf, in Köln oder in München und ich würde da ungern weg. Es ist sehr interessant, wenn man die Lebensläufe sieht. Ja, da waren die Leute in Sydney und in anderen Orten und auch lange. Und dann sagt man so, ja, sie wohnen ja jetzt in Köln, wollen sie nach Düsseldorf ziehen? Auf keinen Fall. Ja. Ich finde aber gut, dass die Menschen dann sagen, für mich ist das Leben außerhalb des Berufes ebenso wichtig, respektive wichtiger, und ich möchte diese sozialen Bindungen erhalten. Hätte ich damals auch gern gemacht. Ich habe in Münster Tennis gespielt, andere Sportarten. Viele der Kollegen und Kolleginnen von damals sind auch in Münster geblieben, haben dann eben sich Jobs drumherum gesucht, aber last time I checked, hat in Münster noch keine Großkanzlei aufgemacht, und das war damals auch so. Deswegen war klar, ich muss in einen dieser Orte, und das war dann eben tatsächlich Frankfurt, wo ich gestartet bin.
Und war Ihnen dann auch beim Einstieg schon klar, das will ich bis zum Ende durchziehen, also bis zum Partner sein oder vielleicht sogar noch weiter da bleiben? Also wann wurde das klar, dass es so weit gehen sollte?
Ja, ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, dass ich vom Praktikum über die Wahlstation in London und Berufseinstieg dann in Frankfurt als Associate zum einen immer dieselbe Kanzlei hatte, zum anderen, dass Ashurst von den Kanzleien, die ich dann auch so kennengelernt habe, heute vielleicht anders, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht mehr da bin, einen sehr, sehr empathischen Ansatz hatte. Das Menschsein in diesen Kanzleien war immer wichtig, der Umgang miteinander war wichtig, es gab ein Wertekorsett, was ich geteilt habe, es war immer spannend. Ich habe auch immer Glück gehabt mit meinen Vorgesetzten und Chefinnen. Ja, im Arbeitsrecht ist es immer deutlich häufiger noch als in anderen Rechtsgebieten typisch. Und das hat mir einfach gut gefallen. Und als ich dann die Probezeit rum hatte, gar nicht so sehr mit der Frage mich beschäftigt habe, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, sondern macht mir der Beruf auch Spaß, wenn es ernst wird, im Sinne von als echter Beruf. Das muss man ja auch sagen. Man kann Praktika machen und Referendarstationen noch und nöcher. Der eigentliche Berufseinstieg dann als Anwalt oder Associate ist nochmal komplett was anderes, ja, weil eine ganz andere Verantwortung hinzukommt, wenn man sie insbesondere auch annehmen möchte. Die zeitliche Einbindung ist eine andere, die Einbindung in so ein System einer Kanzlei, in die Leistungserbringung, das sollte man nicht leicht vergleichen mit einem Praktikum, ja, wo es ja doch nochmal anders ist. Und das hat mir gut gefallen. Und dann war mir aber auch recht schnell klar, dass ich es bis zum Ende machen will, also Partner werden. Das war auch da wieder damals natürlich ein Stück weit Zeitgeist, muss man auch dazu sagen. So Lifestyle oder Work-Life-Balance-Themen die gab es da nicht. Es gab keine Diskussion darüber. Man fragte auch nicht nach zusätzlichem Urlaub und solchen Themen. Das war halt einfach die Zeit damals. Aber ich hatte völlig unabhängig davon einfach eine ausreichend intrinsische Motivation, dass ich mir gesagt habe, naja, wie ist denn dann die Karriere in so einer Großkanzlei? Die endet eben, Klammer auf, endet eben nicht, Klammer zu, mit Partner. Also willst du auch dahin, ja? Genauso wie ich bei einem Tennisspiel oder einem Fußball oder einem Volleyballspiel gewinnen will. Das war mir schon sehr früh klar. Und der Weg dahin war auch hinreichend transparent. Sei 7, 8 Jahre dabei, leiste immer ordentlich, erfülle dann, reicher deine Fähigkeiten an mit, was man damals so Soft Skills nannte, ja, dass man eben Personalführung, Ausbildung, Wirtschaft, Psychologie, Preisverhandlung, all solche Themen dazu nimmt und dann wird es schon gehen. Stimmte natürlich auch nicht. Während wir das Spiel spielten, wurden in vielen Kanzleien die Regeln geändert. Ja, dann gab es einen Proporz und das Wachstum war nicht mehr so da. Und dann hieß es, naja, dieses Jahr können wir in Deutschland nur X machen, weil dieses Jahr Dubai Z-Leute zum Partner macht. Da kamen also Faktoren rein, die das Ganze ein Stück weit intransparenter machten und auch natürlich ein Stück weit weniger planbar. Aber dann war ich so kurz davor, dass mir klar war, ich will es trotzdem und so ist es dann ja auch gekommen.
Und Sie haben jetzt schon gesagt, da haben sich die Regeln geändert, wie man jetzt genau Partner wird. Mhm. Was würden Sie jetzt rückblickend sagen? Was haben Sie anders als Ihre Kollegen gemacht, sodass Sie eben Partner wurden und nicht die anderen, beziehungsweise zumindest nicht alle anderen? War da der Unterschied?
Ich glaube, aus der Gruppe, die gestartet ist, hat man sozusagen die üblichen demografischen Entwicklungen. Und jetzt nochmal, ich habe ja im Arbeitsrecht angefangen und bin im Arbeitsrecht auch treu geblieben. So Laufbahn oder Fachwechsel währenddessen sind nicht ganz so einfach. Jetzt mal ausgenommen, wenn man am Anfang so eine Rundreise macht, wie Hengeler das jedenfalls damals angeboten hat, ja, dass man ein paar Monate in dem einen, ein paar Monate in dem anderen Department unterschiedliche Sachen machte, um so ein bisschen breiter sich auch aufzustellen und erst dann in die Spezialisierung ging. In den meisten anderen Kanzleien ist man ja von vornherein in einem Gebiet und auch zu Recht, ja, und bildet dann von vornherein dort aus. Viele der weiblichen Kolleginnen sind dann Zeiten ausgeschieden, aus familiären Gründen, um Kinder zu bekommen, haben dann sich entschieden, einen Job zu wählen, der jedenfalls aus der Einwertung damals kompatibler ist mit Familie, ging dann häufiger in Richtung Gericht und Behörden. Und ansonsten war es tatsächlich so, dass man Gas geben musste. Also man musste ja schon die Zahlen liefern, die gefordert waren, Mandanten binden, das ist ja das Geschäftsmodell der Großkanzleien, dass man versucht, auch Mandate dann in die Kanzlei reinzutragen, zu verbreitern, in andere Rechtsgebiete zu exportieren, also das Geschäftsmodell verstehen und natürlich das Commitment auch geben. Ja, ich sage jetzt nicht, wer am meisten arbeitet, gewinnt, aber also ich meinen Fair Share of Arbeit habe ich schon gehabt. Da waren auch All-Nighter dabei, auch Back-to-Back-All-Nighter. So ein bisschen von nichts kommt nichts, das muss man
natürlich sagen. Ja. Jetzt haben Sie es gerade selber angesprochen bezüglich Arbeitsbelastung. Da wollte ich noch fragen, wie hoch ist eigentlich jetzt wirklich die Arbeitsbelastung in einer Großkanzlei? Also es gibt dann Leute, also ich meine, ich habe selber ein Praktikum zum Beispiel bei Görg gemacht und da hieß es so, erstmal, ja, nee, also ganz entspannt eigentlich, also mit einer Woche kommt man hin und keine Wochenenden eigentlich. Was ist da jetzt wirklich dran, wenn man eben aufsteigen will? Und wie ist das jetzt auch aus Partnersicht zu sehen? Also wie ist das, wie hoch ist die Arbeitsbelastung und gibt es dann freie Wochenenden oder nicht? Oder ja, wie läuft das?
Ja, die Antwort ist nicht leicht, weil es sehr, sehr schwer ist, das repräsentativ zu beantworten. Ich will es mal so ein bisschen abarbeiten und clustern. Großkanzlei ist ja ein Begriff, der für viele Dinge herhalten muss. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt bei einer eher, sag ich mal, aus dem nationalen kommenden großen Einheit wie Görg, Heuking, oder Luther arbeitet, die auch internationales Geschäft machen. Ich vergleiche sie aber mit den Einheiten, die sich Magic Circle, Global Elite nennen, wie zum Beispiel bei Alan Overy, wo ich eine zusätzliche Komponente habe, nämlich dass das Geschäftsmodell und auch die Strategie der Kanzlei einen starken Fokus auf hochmargiges Transaktionsgeschäft hat. Will sagen, dort betreut man eben ganz bewusst auch, und das sind dann Mandanten, die eben aufgrund der Komplexität oder Internationalität der Transaktionen oder der Arbeit hohe Stundensätze zahlen, was wiederum der Kanzlei erlaubt, hohe Gehälter zu zahlen. Ja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Da wird zum einen, und das gilt für alle Kanzleien, die Arbeit danach bestimmt, und sowohl die Arbeitsdichte, die Komplexität als auch die Quantität, also wie lange muss ich arbeiten, wie die Arbeit ist, ja, und wie die Mandanten das ein Stück weit vorgeben. Wenn ich an einem internationalen Deal arbeite, der in Japan anfängt, über Europa geht und abends dann in den USA endet, mit hohen Taktzahlen, dann werde ich das nicht in einem 9-to-5-Job erledigen können. Und die finanzielle Planung vieler größerer Einheiten, gerade der angloamerikanischen, ist auch so, dass mit Stundenbudgets gearbeitet wird, die eben über 1900 Stunden liegen, einfach weil das Geschäftsmodell so ist. Ja, so rechnet man, so ist das Geschäftsgebaren der Kanzlei. Und das heißt natürlich, ich muss, wenn es jetzt 1900 Stunden oder bei vielen Amerikanern geht es ja auch über die 2000, wenn das harte Billables sind, die ich arbeiten muss, allein als Grundvoraussetzung, dann bin ich da natürlich schon mal zeitlich ein bisschen unterwegs, und dann kommen noch Spitzen dazu. Und dann muss man immer unterscheiden, sind die Spitzen eigentlich systemisch, ja? Und das kann innerhalb derselben Kanzlei zwischen zum Beispiel dem Arbeitsrecht, was immer galt als, da muss man ein bisschen weniger arbeiten, weil die neben den Transaktionen auch noch Standalone-Mandate haben, wo eben auf der anderen Seite ein deutscher Arbeitgeber, ja, von mir aus DAX-Konzern oder MDAX oder wie auch immer sitzt, die machen auch irgendwann das Licht aus, da muss ich also nicht die Nächte durchackern, stimmt natürlich auch nicht, denn wenn der Arbeitsanfall hoch genug ist, dann muss ich, damit ich meine ganzen Aufgaben erledigen kann, abends vielleicht auch nochmal ein Schüppchen drauflegen. Ja, also es wird sehr stark eingesteuert durch die Art des Geschäfts, durch die Art der Mandanten, durch fairerweise auch die Planung und die Strategie der Kanzlei und wie man sozusagen seine eigenen Finanzen fährt. Und dann schließlich durch die Abteilung. Also aus den Kanzleien, insbesondere in den Großkanzleien, bei denen ich war, weiß ich, dass die Kollegen in Finance, Banking zum Beispiel, häufig deutlich länger gearbeitet haben, auch gerne Mitternacht, oder wenn jetzt große Restrukturierungsthemen waren, die Kollegen im Insolvenzrecht, deutlich länger, als das jetzt für Arbeitsrechtler oder IPler galt. Also das kann man tatsächlich nicht gut rausfinden vorher, wenn man nicht Leute da kennt. Und teilweise ist es sogar teamabhängig. Ja, es kann sein, dass das Münchner Büro humane Arbeitszeiten hat, während der Hamburger Standort ein Sweatshop ist. Ja, was ich aber sagen kann für alle, und das ist einfach eine faire Aussage, wenn ich auf einem gewissen Niveau arbeiten möchte, will sagen, jetzt spreche ich einfach mal fürs Arbeitsrecht, internationale Mandanten, deutsche Großmandanten, spannende Restrukturierungen, Mandanten, die mit uns ihr Geschäftsmodell umgestalten, die digitalisieren, da hat man auf der anderen Seite schlaue Menschen, die hohe Anforderungen haben an die Qualität der Arbeit und natürlich an die Geschwindigkeit. Und diese Projekte sind ja nicht deswegen häufig so eilig, weil der Mandant das gerne so will, freie Nase, oder weil ich das als Partner gerne so möchte, dass ganz, ganz schnell geliefert wird, sondern weil es andere Zwänge gibt. Ja, Zeitpläne im Konzern, Zeitpläne, die Banken haben, Fristen, die laufen, dass etwas vorher umgesetzt werden muss. All diese Dinge fallen zusammen, und das kreiert im Regelfall einen höheren Arbeitsdruck und dann auf der anderen Seite tatsächlich auch häufig ein Erfordernis, mehr zu arbeiten als der klassische 9-to-5-Job und manchmal eben auch mehr zu arbeiten als bis 8 Uhr abends und manchmal am Wochenende. Was man rausfinden muss, ist, ob die Kanzlei das tatsächlich systematisch tut. Ja, es gibt ja Kanzleien, die rechnen so, dass man, ohne zumindest am Wochenende einen halben Tag zu machen, schwerlich die Arbeit schaffen kann. Ja, Das muss man vorher natürlich für sich herausfinden, ob man das will. Aber als Grundregel würde ich schon sagen, wenn man bei den spannenden Sachen mit dabei sein möchte, nach derzeitiger Bewertung, dann wird das eher einen intensiveren Jobeinsatz erfordern. Und vor allen Dingen, je seniorer man wird in der Organisation, also zum Beispiel in der Kanzlei, desto mehr Verantwortung hat man. Ja, auch unter den Partnern, die Senior Associates oder Managing Associates, wie sie bei uns heißen, die Council. Man hat immer mehr Verantwortung im Mandat, wächst in Mandatsbeziehungen rein und möchte ja auch mit dem Mandanten mitgestalten. Ja, das ist etwas, was ich umgekehrt sagen kann. Im Praktikum ja, im Referendariat ja, aber seitdem ich Anwalt bin in Kanzleien, habe ich nie auf die Uhr geguckt im Sinne schon, oh, ich muss noch so und so viele Stunden, sondern es war eher umgekehrt, wie bitte, es ist schon 23:30 Uhr, verrückt. Ja? Mit allen Nachteilen, die das für Privatleben und Co. hat. Ja? Also das will ich dazu sagen. Sicherlich bin ich in meinem Freundeskreis immer derjenige gewesen, der Dinge letzte Minute absagen musste, immer zu spät war, zu Jungswochenenden, auf den Wochenenden immer telefoniert hat. Ja, also das sind schon Dinge, die man in Kauf nehmen muss, wenn man eine bestimmte Art von Geschäft machen will.
Natürlich. Jetzt nochmal die Frage weiter zur Arbeitsbelastung quasi zurück. Wie ist das dann während des Aufstiegs? Intensiviert sich eher die Arbeitszeiten, beziehungsweise erhöhen die sich eher? Oder und jetzt als Partner zum Beispiel, ist die quasi immer linear angestiegen? Oder wie entwickelt sich das? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man jetzt quasi für sich plant, okay, ich möchte in die Richtung gehen, habe ich dann ein, ich sage einfach mal, Licht am Ende des Tunnels, dass ich dann als Partner zwar mehr Verantwortung trage, aber auch meine Arbeitszeiten ändern kann? Wie ist das?
Ich will das salomonisch beantworten. Man gewinnt etwas dazu, eine deutlich höhere Kontrolle über die eigene Arbeitszeit als Partner, weil man ja die Mandate selbst steuert. Man steuert den Arbeitseinsatz des eigenen Teams, man kann Fristen beeinflussen, man kann beeinflussen, welche Mandate man annimmt oder wo man vielleicht ein bisschen zögerlich ist, weil die Auslastung zu hoch ist. Man kann jetzt vor den Zeiten, als es eben noch nicht in allen Kanzleien klar war, dass man auch von zu Hause oder mobil arbeiten kann, über die digitalen Mittel. Man kann den Arbeitsort ein bisschen besser steuern. Das sicherlich. Und das Gefühl, diese große Steuerungsfähigkeit zu haben, das ist in sich, finde ich, auch ein großer Benefit, der für mich auch antreibbar war, Partner zu werden, weil man natürlich das Geschäft selbst steuert, ja. Und wenn mir morgen etwas einfällt, wo ich sage, das wird das nächste große Ding im Arbeitsrecht oder in der Digitalisierung oder sonst wie, dann setze ich mich hin, schreibe einen Businessplan, diskutiere den mit meinem Partner und dann setze ich den um. Das kann ich natürlich als Associate nicht, ja. Und je juniorer ich bin, desto stärker bin ich in dieser arbeitsteiligen Organisation natürlich auch eingebunden, weil mir der Partner eben meine Projekte gibt, weil mein Ausbildungsstand vielleicht noch nicht so ist, dass ich ein großes Projekt alleine machen kann. Das heißt, man muss die Arbeitsteile runterbrechen. Das ist schon ein anderer Job, der natürlich auch weniger Verantwortung hat. Ja? Es gibt ein Leitmotiv, was ich als zu Beginn meines Jobs gelernt habe und nachdem ich auch lebe: Schuld ist immer der Partner. Ja? Und das ist ja auch so, die Verantwortung nehmen Sie mit. Das haben Sie als Associate nicht. Sie geben dem Partner das Arbeitsergebnis, man bespricht das, korrigiert es vielleicht. Am Ende des Tages wird es rausgeschickt und wenn was ist, stehen die Leute beim Partner auf der Matte. Ist ja auch richtig so verteilt, aber es sind unterschiedliche Anforderungen. Ich hatte damals, also damals war so das Bild, und vielleicht stimmte das auch in den 80ern und 90ern noch, kann ich nicht verifizieren. Damals war es tatsächlich so ein bisschen so die Mär von, wenn man erstmal Partner ist, dann ist man durchs Ziel gelaufen, dann winkt nur noch Ruhm, viel Geld und wenig Arbeit. Das heißt, man spielt ein bisschen Golf, kommt da mal kurz rein, guckt, ob es läuft und geht dann wieder nach Hause. Ich würde sagen, spätestens für meine Peer Group und auch für mich selbst hat sich das nicht materialisiert. Es ist heute eher so, dass man als Partner mindestens genauso viel, wenn nicht mehr arbeitet, weil man natürlich neben dem neben dem Abarbeiten von Mandaten auch die Beziehungspflege im Mandat hat. Man hat immer, Stichwort Frischwasserprinzip, wie es so schön im Professional Services heißt, man muss immer ein Stück weit zusehen, dass ich neue Mandate akquiriere, um alte, die wegbrechen, weil sie woanders hingehen oder sich erledigen, wieder aufzufüllen. Dazu kommt natürlich heute auch zu Recht ein deutlich höherer Anforderungskatalog der jungen Menschen, die bei uns arbeiten oder auch älteren Menschen. Es macht da keinen Unterschied, in dem eben Ausbildung wichtig ist, in dem so ein Thema Purpose, Mentoring wichtig ist. All das muss ja irgendwie gemacht werden. Und dazu administriert sich so eine Kanzlei nicht von selbst. Sie müssen eine Strategie festlegen, wollen das ja auch. Ja, gerade wenn Sie jetzt in einer Einheit sind wie ARKIS, dann haben Sie ja eine wunderbare Plattform, die Sie gestalten können.
Und aus dieser Gestaltungsfreiheit folgt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass man als Senioranwalt diese Freiheit nimmt und einen Business Case baut. Und das ist sicherlich so für die Partnerwerdung auch ein wichtiges Element.
Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Ideen zum Partnerwerden gesprochen, wie man das am besten macht, wie das mit dem Time-Commitment auch aussieht. Jetzt wird es wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren. Würden Sie das wieder so machen, weil Sie eben gesagt hatten, dass es sehr viel Zeit braucht und sehr viel Commitment ist, dass man sich da wirklich für entscheiden muss? Genau, würden Sie es wieder tun?
Ich würde es wieder tun, weil mir der Beruf ungeheuren Spaß bereitet. Ich begreife ihn ein Stück weit auch als Berufung. Das ist ja bei einem freien Beruf wie der Tätigkeit als Anwalt auch immer noch ein wichtiges Element. Nicht nur, weil man eben ein größerer Teil der Rechtsordnung ist, weil man eben Zugang zum Recht auch sicherstellt, als Organ der Rechtspflege, wie es so schön heißt, sondern einfach, weil ich wirklich finde, dass es ein extrem schöner Beruf ist und ein Beruf, der sehr rewarding ist, wie man im Englischen sagt, also aus dem man auch viel, viel mitbekommt. Wie viele Berufe, jedenfalls wenn man sie auf sehr hohem Niveau betreibt, und dann gehören genauso gut die Rollen als Unternehmenseigner dazu, als jemand, der als Chefarzt arbeitet oder ähnlich, oder wenn man jetzt mal pandemiebezogen schaut, was die BioNTech-Gründer und Führungskräfte auf die Beine gestellt haben, das hat sicherlich auch nicht in einem 40-Stunden-Job funktioniert. Das heißt, ich würde glauben, dass einfach viele Jobs, die große Verantwortung mit sich bringen und damit aber auch eine große Belohnung in dem Tätigwerden, sowohl monetär als auch in anderen Belohnungsformen, das ist ja nicht immer nur das Geld, was einen treibt, dass die eben ein gewisses Time-Commitment erfordern und das muss man dann auch leisten. Es muss natürlich ein familiäres Umfeld da sein, das das trägt. Ja. Also wenn jetzt von zu Hause aus dem engeren oder weiteren Familienkreis viele Stressoren da sind, weil einfach dieses Time-Commitment für den Job nicht funktioniert, dann ist es halt schwierig, ja, weil man dann aus dem Privaten weniger Unterstützung, sondern eher noch weiteren Stress bekommt. Aber wenn das machbar ist und das eine Familie mitträgt, dann finde ich das einen der schönsten Berufe der Welt.
Ja, das ist doch sehr erfreulich zu hören. Also es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass man das auch gut machen kann und wenn man sich eben dazu berufen fühlt, dass es
Das ist der absolut wesentliche Treiber. Ich meine, Partner sein heißt ja nicht nur einen Business Case zu haben, Mandanten zu haben, sodass sozusagen betriebswirtschaftlich ein Erfolg dahinter steht, sondern Partner sein heißt ja auch, gestalten zu können. Und das ist gerade in dem Beruf des Anwalts, finde ich, ein wesentliches Element, dass man seinen Mandanten hilft, bestimmte Herausforderungen, und dafür haben wir ja zurzeit und auch absehbar einige, ja, um nur die Digitalisierung zu nennen. Und dann gestalten zu können, selbst handeln zu können, nicht ein Rädchen sein in einem Konstrukt, sondern vielleicht auch mal die Richtung vorzugeben. Das finde ich unwahrscheinlich interessant als Beruf. Und ich glaube, es gibt auch wenige Berufe, die so unkompliziert eine solche Karriere ermöglichen, wenn man sich da entsprechend reinkniet und das so möchte.
Okay, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage mit dem Blick auf die Zeit, dass wir jetzt schon relativ lange die Folge haben. Was für einen Tipp haben Sie für unsere Hörer, die jetzt sagen, ich möchte in Richtung Großkanzlei gehen oder ich möchte drüber nachdenken, Partner zu werden? Was wäre so Ihr oder Ihre Tipps, wenn Sie mehrere haben, für eben angehende Juristen?
Ja, ich glaube, und das sagte ich ja am Anfang schon, dass der Markt jetzt für die Bewerberinnen und Bewerber spricht. Und deswegen wäre der erste Tipp gar keiner, der den eigentlichen Karriereplan betrifft, sondern ein Stück weit neugierig bleiben und alle Möglichkeiten ausnutzen, gerade im Studium sich Dinge anzuschauen, die vielleicht gar nicht originär mit Jura zu tun haben. Also, ob das Praktika sind in Legal Tech Unternehmen, wie ich es zuvor schon sagte, ob das ein Studium Generale ist, am Anfang, dass ich viele Seminare mitmache und auch Seminarfahrten, wo vielleicht externe Sprecher da sind aus anderen Disziplinen. Interdisziplinarität ist ja auch ein großes Thema, was mittlerweile diskutiert wird. Arbeiten nicht interdisziplinäre Teams viel, viel besser miteinander? Ja, wir sehen im europäischen Ausland schon erste Liberalisierungen des Rechtsmarktes, dass plötzlich nicht nur Juristen Teilhaber von Kanzleien sind, ja, sondern Fremdkapitalgeber, andere Unternehmen, und so vermengt und vermischt es sich. Die Unternehmensberatungen kommen immer näher auf die Kanzleien zu. Einige Kanzleien haben sich Unternehmensberatungen ausgegründet. Ich glaube, in Harvard ist es sogar so, dass die Abschlussjahrgänge in Jura zu einem größten Teil erstmal in die großen Unternehmensberatungen gehen, um sich ein anderes Skillset anzueignen. Nichts von dem sperrt eine spätere juristische Karriere, ganz im Gegenteil. Und deswegen würde ich schon dazu aufrufen, dass man viel von dem einfach mitnimmt. Und auch das lässt, glaube ich, noch genug Platz für ein ausgefülltes Sozial- und Privatleben. Das sollte man nicht vernachlässigen, muss man im Übrigen später im Beruf auch nicht. Man muss es nur ein bisschen anders organisieren. Und dann tatsächlich, wenn man dann zum Ende des Studiums kommt, und ich sage noch nicht mal, dass der Schwerpunkt, den man sich wählt, wirklich damit zu tun haben muss, was man später im Beruf macht, wenn es in bestimmten anderen Gebieten eine bessere Note gibt, halte ich das auch für eine valide taktische Überlegung, das zu tun. Aber im Referendariat hat man die Chance, sich das anzuschauen, was man so aus dem Bauchgefühl vielleicht später machen möchte, und mal einfach abzutesten, wie funktioniert das, ja? Das ist ohnehin etwas, was man wahrscheinlich erst später im Beruf so wirklich testen kann, maßgeblich in der Probezeit, weil man vorher einfach immer eine andere Situation hat, ja? Als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand oder Referendar in der Kanzlei ist es einfach eine andere Rolle. Und gerade wenn man später zu einer Kanzlei geht, wo man vorher noch nicht war, dann muss man sich eben auf das verlassen, was man in den Bewerbungsgesprächen hört oder was man vielleicht aus dem eigenen Netzwerk über diese Kanzlei hört. Schöner ist es natürlich, im Referendariat sich schon so wohl zu fühlen, dass man sagen kann, man wächst quasi eins zu eins in die Anwaltsrolle hinein. Das ist das, was wir natürlich auch versuchen mit unseren Referendaren hier und auch schon den Studenten, dass man quasi so als Arcus Family zusammenwächst und dann der Sprung in die Anwaltschaft einer ist, der sehr verlässlich ist, weil man weiß, mit wem man es zu tun hat. Das wäre vielleicht so ein Tipp, den man machen kann. Und selbst dann ist es keine Ewigkeitsgarantie. Die Lebensläufe, die wir heute sehen, sind einfach deutlich anders als die von früher. Und heute sagt auch niemand mehr was, wenn man alle 2, 3 Jahre was anderes gemacht hat. Ja, das galt früher ja als unstet. Ich würde sagen, heute ist das eher, jedenfalls außerhalb der Kanzleiwelt, ein Abbild von einem sehr interessierten Menschen, der sich bestimmte Themen, Jobs, Rollen und Skills aneignet. Und das macht auch einen Mitarbeiter natürlich deutlich versatiler, wenn er 10 Jahre auf die Art und Weise in unterschiedlichen Stationen, Branchen etc. verbracht hat. Also so ein bisschen Mut weg vom klassischen Lebenslauf in einer Kanzlei. Und das ist auch hier natürlich mittlerweile ein Thema. Das heißt, wenn hier jemand geht, dann wird ihm kein Schmutz hinterhergeworfen, weil er die Kanzlei, ihre Werte und unsere Treue verraten hat, sondern im Gegenteil, ja, er ist und bleibt Teil der Arcus Family. Wir unterstützen ihn bei seinem Weg in eine andere Station. Und wer weiß, wann man sich mal wieder sieht. Also ein richtiges Alumni-Management was dahinter steckt. Und das ist eigentlich das, was ich sagen würde. Also vielleicht gar nicht so sehr einen Kopf machen, Chancen einfach mal mitnehmen, ausprobieren, auch wenn sie am Anfang nicht juristisch aussehen. Das wäre sicherlich der wesentliche Tipp, den ich habe.
Okay, wow, das war auf jeden Fall sehr viel Tipps, sehr viele Tipps, sehr dicht nochmal. Aber ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass es auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern helfen kann. Das wäre jetzt das Ende unserer gemeinsamen Folge erstmal. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das mit mir so ausführlich auch besprochen haben, wie man jetzt eigentlich Partner wird und wie das so ist.
Und herzlich gern.
Ja, vielen, vielen Dank. Falls jetzt von unseren Zuhörern jemand sagt, so hey, da habe ich noch Fragen, da möchte ich was zu anmerken oder ich habe weitere Ideen, schreibt uns einfach bei Jura und die Welt da draußen auf Facebook oder auf Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht und über Anmerkungen oder Ideen dazu. Und ja, vielen, vielen Dank, Herr Neufeld, dass Sie das mit mir gemacht haben.
Vielen Dank, war ein großer Spaß.
Sehr gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
Ihnen ebenso. Vielen Dank.